ARD Sounds.
Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch.
Bundeskanzler Merz kritisiert US-Präsident Trump, der den Kauf von russischem Öl erlauben will.
Auch aus vielen anderen Staaten kommt ein negatives Echo.
Deutschland schnürt ein neues Luftabwehrpaket für die Ukraine.
Und die gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten gehen weiter. Deutschland stockt das Geld für humanitäre Hilfe auf. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 13. März um 16 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Durch den Krieg gegen den Iran, der nun schon 2 Wochen geht, stecken wir in einer Energiepreiskrise. US-Präsident Trump will deshalb die Ölsanktionen gegen Russland lockern. Das haben wir in unserer Ausgabe heute früh schon berichtet. Die Ankündigung sorgt in Deutschland für Kritik, Janine.
Ja, die Strafmaßnahmen wurden ja verhängt, weil Russland die Ukraine überfallen hat und der Krieg läuft weiter, auch nach 4 Jahren. Der Grund für die Sanktionen besteht also immer noch. Jetzt ist Öl nun aber knapp, als Folge der gemeinsamen Angriffe Israels und der USA auf Iran und die Gegenangriffe auf die Golfstaaten, plus die Blockade der Straße von Hormuz, die wichtig für die Schifffahrt und den Ölhandel ist. Die dadurch steigenden Energiepreise kommen bei Verbrauchern natürlich alles andere als gut an. Und in dieser Situation kommt nun Trumps Ankündigung. Die Reaktionen aus Deutschland darauf sind, du hast es ja gerade schon gesagt, durchweg negativ. Unser Kollege Gabor Hallas fasst das knapp zusammen.
Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch.
Das sagte der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Norwegen. Friedrich Merz betonte, die Unterstützung für die Ukraine werde fortgeführt, man werde sich nicht durch den Iran-Krieg abbringen oder ablenken lassen. Merz sagte, es gebe ein Preisproblem, aber kein Mengenproblem. Er wolle wissen, welche Motive die amerikanische Regierung bewogen haben, diese Entscheidung zu treffen.
Über allem steht die Frage, wann geht dieser Krieg zu Ende und mit welcher Strategie wird dieser Krieg zu Ende geführt. Die Fragen sind ja auch nicht wirklich beantwortet.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche sagte, ihr scheine der innenpolitische Druck in den Vereinigten Staaten sehr, sehr groß.
Ich mache mir Sorgen, dass wir Putins Kriegskassen nicht noch weiter füllen.
Linken-Chef Jan van Aken sprach bei RTL und NTV von einem doppelt falschen Signal von US-Präsident Trump.
Er selbst führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, bombardiert den Iran, dann gehen die Ölpreise durch die Decke. Ja, und dann sagt er im Grunde genommen, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands ist uns egal, die dürfen jetzt ihr Öl verkaufen. Was ist denn das für ein Zeichen an die Welt?
Der Industrie helfe es nicht, die Sanktionen gegen Russland zu lockern, so sieht es BDI-Präsident Peter Leibinger. Helfen würde ein Ende des Krieges und eine Stabilisierung an den Energiemärkten.
Und ein Kriegsende ist im Moment nicht wirklich in Sicht, weder im Nahen Osten noch in der Ukraine. Gibt es denn noch andere Reaktionen auf Trumps Ankündigung?
Ja, auch der französische Präsident Macron zum Beispiel hat sich geäußert. Er hat gesagt, dass es keinen Grund und keine Rechtfertigung dafür gibt, die Sanktionen auszusetzen. Die britische Regierung hat sich auch von Trumps Schritt distanziert. Ein Sprecher hat gesagt, alle Partner sollten den Druck auf Russland und seine Kriegskasse aufrechterhalten. Und EU-Ratspräsident Costa hat Trumps Schritt als sehr besorgniserregend bezeichnet. Er meint, diese einseitige Entscheidung der USA habe Auswirkungen auf die europäische Sicherheit. Wirtschaftlicher Druck sei wichtig, um Russland zu Verhandlungen zu bewegen. Und auch die EU-Kommission ist gegen Lockerungen.
Und hat sich die Ukraine denn auch dazu geäußert?
Ja, der ukrainische Präsident Selenskyj hat gesagt, dass das Aussetzen der Sanktionen nicht dabei hilft, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Durch die Lockerung würden Milliarden in die russische Kriegskasse fließen.
Ja, die Ukraine ist, habe ich das Gefühl, generell inzwischen etwas aus dem Blick geraten.
Also die Aufmerksamkeit hat sich ziemlich verschoben, das denke ich auch, schon durch den Gaza-Krieg und jetzt erst recht durch den Iran-Krieg, der mit den steigenden Energiepreisen weltweit Auswirkungen hat. Im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat unser Kollege Kai Küstner heute mit Ralf Thiele gesprochen. Er ist Oberst AD und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft und er hat Folgendes zur derzeitigen Lage gesagt.
Russland profitiert natürlich davon. Augenmerk ist weg, Unterstützung ist reduziert. Waffensysteme können nicht mehr so richtig zur Verteidigung der Ukraine fließen. Das ist eine außerordentlich ungünstige Situation für die Ukraine und natürlich auch für europäische Sicherheit.
Das ganze Interview gibt es zu hören in der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien.
Ein Punkt, den Ralf Thiele gerade angesprochen hat, ist ja, dass weniger Waffen an die Ukraine geliefert werden. Präsident Zelensky hat ja immer gesagt, dass sein Land dringend Unterstützung für die Luftabwehr braucht. Da gibt es jetzt was Neues zu berichten, Janine.
Ja, genau. Die USA ziehen sich da ja unter Präsident Trump immer weiter raus. Umso wichtiger werden andere Partner, zum Beispiel Deutschland. Unser Land gehört zu den größten Unterstützern. Und die Bundesregierung bzw. Verteidigungsminister Pistorius arbeitet gerade an einem neuen Paket für die Luftverteidigung. Und zwar zusammen mit Partnern wie zum Beispiel den Niederlanden. Die Bundeswehr hat in der Vergangenheit schon einige Raketen für das Patriot-System an die Ukraine abgegeben. Was nun geplant ist, erklärt unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Jetzt sollen nochmal 5 der wertvollen Abfangraketen dazukommen, wenn andere Staaten insgesamt 30 Raketen bereitstellen. Dazu Mitko Müller vom Bundesverteidigungsministerium.
Die Partner geben einen Beitrag. Deutschland wird seinen angekündigten Eigenbeitrag vollumfänglich beisteuern. Die Gesamtzielhöhe ist noch nicht vollumfänglich erreicht. Wir sind nah dran, aber eben noch nicht ganz erreicht.
Eine mögliche Erklärung: Abfangraketen sind Mangelware. Und im Nahen Osten werden sie gerade zu Hunderten verschossen, um iranische Angriffe abzuwehren. Auch für die NATO spielen Flugabwehrsysteme eine entscheidende Rolle. Darauf weist Thomas Röwekamp von der CDU hin, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.
Wir sind ja immer in dem Spagat, dass wir auf der einen Seite diese Fähigkeit auch dringend zur Bündnisverteidigung in der NATO brauchen und auf der anderen Seite natürlich auch die Ukraine bestmöglich unterstützen wollen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es in den nächsten Tagen gelingt, die zugesagte Unterstützung auch tatsächlich durch Lieferungen zu unterlegen.
Die Grünen finden das geplante Patriot-Paket an sich gut. Das macht der Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener deutlich. Er hat aber auch im Blick, dass die Ankündigung von Pistorius schon einige Wochen her ist.
Der Minister ist ja inzwischen dafür bekannt, dass er Dinge ankündigt und sich dann nicht darum kümmert, dass es am Ende tatsächlich funktioniert. Entsprechend hoffe ich, dass er sich jetzt nochmal dahinter klemmt und auch unter Beweis stellt, dass er seine Versprechungen in der Realität auch umsetzen kann.
Abgesehen vom Zeitplan stellt sich die Frage, was 35 Abfangraketen ausrichten können gegen die vielen russischen Luftangriffe. Anruf beim Militärexperten Christian Mölling.
Es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Man kann es andersrum auch betrachten, es ist besser als gar nichts. Aber wir sehen halt, dass wir auch im 5. Kriegsjahr noch nicht in der Lage sind, die Ukraine so auszustatten, dass der russische Terror mit Raketen und Drohnen keinen Erfolg mehr hat.
Vor wenigen Tagen hat die ukrainische Führung den Beschuss mit 29 russischen Raketen und hunderten Drohnen gemeldet. Auf einen Schlag. Aus Sicht von Mölling sind mehr Anreize für die Rüstungsindustrie nötig, neue Produktionskapazitäten aufzubauen. Stichwort Abnahmegarantien. Ein Thema, das nächste Woche auch bei einem Spitzentreffen von Industrie und Bundesregierung eine Rolle spielen dürfte.
Eine Wende im Ukraine-Krieg wird das also nicht bringen.
Dann lass uns jetzt noch mal auf die Lage im Nahen Osten schauen. Israel hat heute wieder Ziele im Libanon angegriffen und auch aus dem Iran wurde eine neue heftige Angriffswelle gemeldet mit Explosionen auch in der Hauptstadt Teheran.
Ja, und es sollen bei den Angriffen auch immer wieder zivile Gebäude getroffen werden. Der iranische Rote Halbmond berichtet, dass bisher etwa 20.000 Wohnungen beschädigt worden sind.
Ja, wie meistens im Krieg hat die Bevölkerung besonders zu leiden. Deutschland will ja jetzt die humanitäre Hilfe aufstocken. Außenminister Wadephul hat gesagt, dass 93 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Wohin fließt das Geld denn?
Unter anderem geht das Geld an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und an das Welternährungsprogramm, aber auch an große Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz. Über die Lage der Zivilbevölkerung im Nahen Osten hat unsere Kollegin Liane Kossmann auf NDR Info mit Lars Castellucci gesprochen. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Und in dem Interview ging es auch um die Frage, ob es nun Fluchtbewegungen gibt.
Eine destabilisierte Region ist ja ganz grundsätzlich für die Menschen dort erstmal schlecht, aber natürlich auch nicht in unserem Interesse. Die Frage nach Fluchtbewegungen müssen wir aufwerfen. Da müssen wir auch auf alle Szenarien vorbereitet sein. Aber wir sehen natürlich auch seit vielen Jahren, dass immer mehr die Grenzen überall geschlossen werden. Die Menschen kommen ja im Grunde gar nicht raus. Und deswegen steigen im Moment vor allem die Zahlen der sogenannten internen Vertriebenen, also Binnenvertriebenen, die versuchen in anderen Landesteilen unterzukommen oder in Camps. Und auch dort brauchen sie unsere Unterstützung.
Außenminister Wadefuhl hat gestern ja nach seinen Gesprächen in der Türkei auch gesagt, bis heute sehe man keine Fluchtbewegung, aber man habe eben ein gemeinsames Interesse daran, so etwas auch zu verhindern. In der Türkei bereitet man sich auf ein solches Szenario vor, haben unsere Korrespondenten gestern berichtet. Wie will Deutschland die Türkei in einem solchen Fall dann unterstützen oder wie will man das gemeinsam verhindern?
Ach, wissen Sie, ist eigentlich alles keine Zauberei. Also wir haben also noch gut in Erinnerung, 2015 ist die große Fluchtbewegung aus Syrien exakt zusammengetroffen mit der Nachricht vom Welternährungsprogramm, dass die Mittel gekürzt werden mussten in den Camps, in den Regionen, wo die Geflüchteten zunächst einmal waren. Also wenn Menschen dort, wo sie erstmal versuchen, in Schutz und Sicherheit zu kommen, überhaupt keine Perspektive auf Überleben erstmal haben, dann ist es ja kein Wunder, dass sie weiterziehen. Ein großes Interesse, einfach weiterzuziehen, hat ja erstmal niemand. Die Menschen wünschen sich ja nichts sehnlicher, als dort in ihrer Heimat auch bleiben zu können. Und deswegen sind auch jetzt, das internationale humanitäre System ist derzeit insbesondere durch den Rückzug der Vereinigten Staaten in extremer Lage. Auch jetzt haben wir immer wieder Nachrichten, dass Rationen gekürzt werden und dass die Mittel fehlen. Das wird von den Hungernden genommen, um es den Sterbenden zu geben, war eine Aussage, die ich kürzlich von einem hochrangigen Funktionär eines dieser Hilfswerke gehört habe. Und jetzt in der akuten Krise helfen wir. Aber wir müssen insbesondere auch jetzt die Kraft haben, die vielen anderen Krisenschauplätze, die da rum sind, die palästinensischen Gebiete, die Situation im Libanon, die Situation natürlich immer noch in Syrien, dass es ja auch immer noch keine stabilen Verhältnisse hat, aber auch im weiteren Umkreis, den Sudan, den Kongo, die Ukraine, das muss man im Blick behalten. Auch Afghanistan, die Krisen, die vielleicht jetzt drohen, aus dem Blick zu geraten, weil wir alle gebannt in den Nahen Osten schauen. Das darf nicht passieren, weil das sind dann immer wieder, wenn man nicht genau hinschaut, dann hat man leider eine große Chance, dass man was übersieht und nicht rechtzeitig handelt.
Jetzt weiß ja auch niemand, wie dieser Krieg in Nahost weitergeht, wann er enden könnte. Aber wäre die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik denn besser auf eine Welle von Flüchtenden, wie wir sie 2015 erlebt haben, vorbereitet? Oder hat man in Europa eigentlich nur die Abwehr verstärkt?
Nun beides, ja, aber wir sind auf jeden Fall auch besser vorbereitet. Als die Fluchtbewegung 2015 kam, muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen, dass die ja uns erreicht hat, aber schon lange vorher in Italien und in anderen Mittelmeeranrainerstaaten angekommen war. Und wir haben da im Grunde erstmal die Augen verschlossen. Wir hatten einen Stau von Verfahren bei unserem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ohne dass überhaupt viele Flüchtlinge gekommen waren. Also wir waren von der Infrastruktur, von den Unterkünften, von den Verfahren überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist in den letzten Jahren natürlich gestärkt worden. Und so, dass es auch größere Zahlen umsetzen kann. Aber nochmal, die Zahlen sind im Moment noch so, dass wir sagen, eine Fluchtbewegung ist im Moment noch nicht absehbar. Und wir haben die Chance, wenn es zu einer Stabilisierung in der Region kommt, dass die Menschen auch dort versorgt werden können. Zentral ist, dass die Kriegspartner an den Verhandlungstisch zurückkommen. Nochmal, das ist völkerrechtswidrig. Man kann sich freuen, wenn da ein Schlechter seines Volkes hier aus dem Weg geräumt wird. Natürlich ist es gut, wenn die kein Atomwaffenprogramm haben. Aber man kann auch nicht einfach überall Krieg führen, wo es einem nicht passt. Also die Welt wird nicht sicherer, wenn Regeln gebrochen werden. Und so eine Situation auch im Nahen Osten, die entscheidet sich nicht in der Luft mit Luftschlägen, sondern die entscheidet sich am Verhandlungstisch und dorthin sollten die zurückkehren.
Ein Appell zum Schluss, dem man sich gut anschließen kann. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.